All Hands on Deck, der Panthenius-Podcast mit Dirk Ammann von der Boot 2026.
Es ist wirklich toll, was möglich ist. Wir machen hier einen Podcast, sind eigentlich im kalten Düsseldorf und telefonieren jetzt in die Karibik, wo Marlene Brudeck ist. Und Marlene Brudeck ist Einhandseglerin, also keine Profi oder sonst etwas, sondern ein Mensch, der das, ich glaube, ziemlich trainiert hat, das werden wir gleich hinterfragen, dass man einhand segeln kann. Und sie ist einhand über den Atlantik gesegelt. Und das ist für uns natürlich ein super Thema, was wir mal hinterfragen wollen und kritisch. Hallo Marlene, ich darf Marlene sagen. Ist das in Ordnung?
Auf jeden Fall. Hallo Dirk.
Hallo. Marlene, erste Frage hier mal auf dem Messestand ist, der bezieht sich meistens so auf die Stände, aber passt bei dir auch ganz gut. Wo kommst du gerade her? Was ist gerade zuletzt bei dir passiert?
Also jetzt gerade aktuell bin ich hier in St. Pierre, das ist im Norden von Mauritius in der Karibik. Und der letzte lange Turn war der Schlag dann über den Atlantik. Wobei, da muss ich kurz korrigieren, über den Atlantik bin ich mit der ARC gesegelt und die ARC, die darf man gar nicht alleine segeln. Und deswegen hatte ich auf dieser Tour zwei Mitsegler. Aber jetzt bin ich wieder einhand unterwegs hier und segel von Insel zu Insel. Zwischendurch war meine Familie auch zu Besuch. Aber jetzt, bis es wieder zurückgeht über den Atlantik, bin ich hier solo unterwegs.
Über den Atlantik lange Strecken zu segeln, ist oftmals auch eine psychologische Belastung. Man ist entweder alleine unterwegs oder man ist mit Leuten unterwegs. Im Nachgang zu dem Turn jetzt mit den Crewmitgliedern, hättest du das lieber alleine gemacht?
Ja, also ich bin so, eigentlich bin ich durch und durch eher Einhandseglerin. Ich komme aus dem Einzelsport. Ich bin seit über 35 Jahren gehe ich Windsurfen. 5 Jahre war ich Kitesurfen, Motorradfahren, alles Einzelsportarten immer gemacht. Und ich finde es manchmal doch schwierig, sich dann auf so einem kleinen Raum wie dem Boot dann eher mit der Crew zu organisieren, weil man muss sehr viel Zeit investieren in die Abstimmungsprozesse, in die Befindlichkeiten der einzelnen Personen. Und das geht der Segelzeit oder dem Segeln auch wieder verloren irgendwo. Also man verbraucht sehr viel Energie für das Crewmanagement. Und auch es kann sehr viel Spaß machen. Ich hatte sehr, sehr tolle Doublehand-Erlebnisse. Aber gerade mit größerer Crew kommen mehr Abstimmungsprozesse dazu. Und dann gibt es eben auch manchmal diese Situation, wo dann auch der Spaß verloren gehen kann. Also wo Abstimmungen oder Termine nicht eingehalten werden oder auch finanzielle Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Und das kann sehr viel auch von dem Spaß dann hinterher wieder nehmen.
Du hast vorher schon andere Distanzen gesegelt. Silverado hast du viel gesegelt und so weiter. Gibt es was Vergleichbares, dass du über so eine Länge Distanzzeit alleine gesegelt hast?
Ja, das Midsummer Sail. Das sind ja auch 1000 Meilen. Die bin ich solo gesegelt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich genau mein Ding. Also ich habe immer nur Powernap gemacht, 10 Minuten. Und je nachdem, wie die Bedingungen waren oder wie müde oder wach ich war, habe ich die häufiger oder seltener gemacht. Und das hat einfach super gut funktioniert. Aber nicht, dass es für jeden gleich geeignet ist. Also so die Frage, sollte jetzt es jeder ausprobieren oder machen, muss ich verneinen. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also man auch sonst eher einzeln die Sache macht oder ob man das auch trainieren kann, ist fraglich.
Was denkst du, ist das Schwierigere am Alleinesegeln, das Physische oder das Psychische?
Das Physische, also es gibt natürlich Situationen, wo man sich die zweite Hand noch wünschen würde. Also wo man dann irgendwie bei über 20 Knoten den großen A2 runterholt und dann kommen noch ein paar Böen und dann hakt vorne die Tackleine und dann denkt man jetzt aber nochmal einer, der eben nach vorne geht und dieses Ding da vorne aushakt aus der Reling. Wäre wunderbar. Also es gibt psychisch oder physisch, sagen wir, gibt es Momente, wo man wo es durchaus mal anstrengend oder schwierig sein kann. Und psychisch, ja, wenn dann halt wirklich eine Nebelfront wieder kommt oder man wirklich keinerlei Information hat beim Weg rauf nach Töre zum Beispiel, war es wirklich so, ich hatte tagelang gar keinen Empfang. Und dann kommen noch Wetterbedingungen, die jetzt da nicht mehr vorhersehbar sind, weil man die Wetterinformationen nicht mehr rausholen kann. Und dann kommt noch Nebel dazu. Dann ist man schon sehr, sehr alleine auf dem Boot. Aber ich finde, das kann auch unvergleichliche Momente geben, also die ich sehr positiv werte.
Also das klingt nach ein Stückchen Demut, wäre nicht schlecht, die zu haben und auch ein klein bisschen Selbstreflexion, dass man sagt, okay, also ich frage das deswegen, ich habe von vielen Leuten gehört, die sowas gemacht haben, und ich habe es auch aus Schadenfällen, dass es so weit geht, die psychische Belastung, dass man anfängt, ja, zu halluzinieren. Also dass man im Nebel zum Beispiel irgendwelche Schiffe kommen sieht, das stellt sich bei jedem ja individuell dar. An solche Grenzen bist du das schon gekommen? Hast du sowas schon mal gespürt?
Nein, ich habe das auch gelesen von anderen, aber auch beim Silverradar oder so haben das ja auch einige in ihren Berichten geschrieben, hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Also ich kann dann auch so einen kontrollierten Sekundenschlaf machen. Also ich stelle mein Handy wirklich auf 5 Sekunden und kann dann ganz kurz einnicken und bin dann wieder voll wach. Also ich mache das alles sehr kontrolliert. Also wenn ich das merken würde, dass es so weit geht, dann reagiere ich darauf. Also man horcht schon in seinen Körper rein, merkt, wann dieser Moment kommt, muss dann auch reagieren. Und es ist beim Segeln so, eigentlich hat man immer irgendwo die Zeit oder schafft sich dann die Zeit, indem man sagt, okay, jetzt mache ich ein Reff rein und verschaffe mir die Zeit, dass ich das machen kann. Also man kann das ja auch steuern. Man ist ja nicht hilflos der Situation ausgeliefert.
Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht missverstanden haben möchte, sondern, und sie ist auch etwas pauschal, deswegen kann man sie nicht pauschal beantworten. Aber meinst du, da ist ein Unterschied, ob ein Mann alleine segelt oder eine Frau? Ich will jetzt nicht sagen, Frauen sind besser oder Männer, aber ich kenne es halt aus anderen Sportarten oder habe es gehört, dass zum Beispiel eben auch die Fähigkeit, man spricht von Resilienz, ja heutzutage so ein moderner Begriff, aber Belastungen länger, gerade psychischer Natur, länger auszuhalten, Frauen einfach besser können. Also wenn du so Ultra, Mega, sonst was, Marathons hörst oder sonst etwas Vergleichbares, das sind oft Frauen, die das selbstverständlicher machen und die Männer fängen dann eher an mit ihrem, was weiß ich, Ego zu kämpfen oder sonst etwas. Also meinst du, lange Distanz segeln ist für eine Frau pauschal schon mal ein bisschen einfacher als für einen Mann?
Auf jeden Fall. Also kann ich jetzt auch wieder nach dem letzten Turn, wie gesagt, bestätigen. Ich glaube, dass man da ja deutlich besser mit umgehen kann. Oder zumindest in dem Vergleich jetzt war es auch so. Ich kann auch, sagen wir mal, sehr viel besser mit ganz einfachen Bedingungen ganz lange umgehen. Also ich kann mich selber sehr reduzieren in meinen Ansprüchen auf so einem kleinen Boot, ne? Das ist ja nun wirklich ein Regattaboot, was nur minimalistisch ausgestattet ist. Und ich kann da sehr lange sehr gut mit umgehen und mich auch sehr gut organisieren. Ich denke, dass dieser Erschöpfungszustand auf jeden Fall unterschiedlich ist nach so einem Turn und dass ja Frauen das vielleicht sogar besser können, pauschal, weiß ich nicht.
Können wir ja nochmal vom Evolutionär überprüfen lassen, aber ich glaube, da ist wirklich schon was dran, dass das einfach ein Unterschied ist. Wenn du dich jetzt vorbereitet hast, meinst du, dass es so ein paar Kernpunkte gibt, wo du sagst, in deiner, so wie ich, was ich über dich gelesen habe und gehört habe und so weiter, du hast ja einen Plan, du bist so, dass nicht, dass du einfach sagst, ich habe jetzt hier die Lust, das zu machen oder sonst etwas, sondern du gehst da ja sehr kontrolliert dran, wie du das Ganze entwickelt hast. Gibt es so ein paar Kernpunkte, wo du sagen würdest, okay, das war für mich entscheidend an Training, damit ich sowas überhaupt in Angriff nehmen kann?
Ja, also ganz, ganz wichtig ist die Vorbereitung. Ich würde mal sagen, das Segeln jetzt auch über den Atlantik, das sind vielleicht gerade mal noch 20%, wenn überhaupt, von diesem ganzen Projekt. Also das Projekt startet halt schon eigentlich ein Jahr vorher und dann denkt man alle Situationen durch. Das ganze Boot muss man eigentlich auf links drehen und wirklich kennen in jedem Detail. Was Mitsegler leider auch manchmal nicht ganz so akzeptieren oder nicht so ernst nehmen, ist, wenn die Dinge immer am gleichen Platz liegen müssen. Also ganz konsequent, das muss im Dunkeln sofort, ohne blind muss man wissen, wo was liegt und wo was ist. Also die Vorbereitung auch mental, zu wissen, welche Bedingungen können, welche Schäden verursachen, wie reagiere ich darauf, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Das ist das Entscheidende an einem Einhandsegeln, ist wirklich die Vorbereitung. Also natürlich können immer noch unvorhersehbare Situationen kommen, aber ich glaube sogar, dass man sich oft deutlich gründlicher vorbereitet, als U-Boote manchmal vorbereitet werden, wo dann jeder denkt, ach, der andere wird schon für gesorgt haben. Ach, ich dachte, du hättest das gemacht. Also, das, ja, ist ein entscheidender Faktor.
Das ist übrigens ein Phänomen, das habe ich auch beim Regattasegeln mit der Crew festgestellt im Kleinen. Also wenn du normalerweise eine Crew von 8 Mann bist und bist mit einem Mann nur noch 6 oder 7 Mann, sind alle viel mehr mit einem Rundumblick ausgestattet und achten auch auf andere Dinge, als wenn sie in der normalen Stammcrew zu 8 oder vielleicht sogar noch einen mehr haben, dann wird schnell mal was vergessen. Das klingt so ein bisschen, als wenn du immer so, ja, eigentlich von vornherein so ein bisschen auf so einen B-Plan gefahren bist. Also nach der Devise das Beste hoffen, aber mit dem Schlimmsten rechnen.
Ja, also so bin ich insgesamt, glaube ich, strukturiert. Ich bin ja Architektin und da müssen auch immer die Baupläne, die Bauzeitenpläne, alles muss stimmen und aufeinander abgestimmt sein. Deswegen reagiere ich dann auch nicht gerade positiv, wenn dann von anderen diese Termine auch alle nicht eingehalten werden, wenn dann Sachen sich verschieben oder Dinge dann einfach von anderer Seite nicht klappen, weil das meine Zeit dann wieder kostet. Also es bringt den eigenen Plan dann nicht nur durcheinander, sondern es kostet mich Zeit, das wieder anders zu organisieren. Und von daher, ja, ich glaube, das ist aber beim Einhandsegeln wirklich ein ganz wichtiger Faktor, dass man das so macht, um eben auch so safe wie möglich das Ganze zu gestalten.
Du strahlst eine unheimliche Gelassenheit aus. Das finde ich, also ich glaube, dass das eine der ganz, ganz wichtigen Eigenschaften ist und du lächelst total positiv. An der Tonne, wenn du jetzt Regatta segeln würdest, an der Tonne, und das wird eng, lässt du eher vor oder bestehst du auf dein Recht?
Das kommt auf die Regatta an und wie gut die anderen sind. Sobald ich in so einer Freizeitregatta bin, würde ich eigentlich die anderen durchaus eher durchgehen lassen, weil ich weiß, ich hätte Angst um mein Boot und ich weiß nicht, ob die das dann so hinkriegen. Also bei einer Mittwochsregatta sollte man die Gruppe weiße Segel, sagen wir mal, eher auch durchfahren lassen. Und wenn es aber so eine Regatta ist, wenn man auch mal bei so einer J70-Regatta mitmacht und dann sind alle voll im Regatta-Modus, dann sollte man natürlich gucken, dass man ohne was da oder also ohne den anderen ins Boot zu fahren, natürlich da vernünftig auf sein Recht besteht. Man ist ja sogar verpflichtet, dann den Kurs zu halten, weil die anderen wissen das ja auch. Da weiß ja jeder, worum es geht. Also hängt sehr stark von der Situation ab, aber mein Boot möchte ich irgendwie nie kaputt machen. Nee, das ist mir eigentlich immer im letzten Moment ist mir das dann doch wichtiger, also als irgendwie so Regatta. Das ist ja kein Profimodus, wenn man Geld verdient oder so. Das ist ja alles nur zum Spaß. Und sobald ein Boot kaputt ist, ist der Spaß dann vorbei. Ob es das eigene oder vom anderen ist, dann fängt nur noch Arbeit wieder an.
Eine Frage, du hast eben gesagt, Boot und so weiter und kein Kratzer. Du hast nun in Tüttelchen ein relativ neues Boot. Du sollst jetzt nicht Markenbashing machen oder alles toll oder wie auch immer. Die Eigenschaften, die du dem Boot, ja, die du erhofft hast von dem Boot, haben sich die so rausgestellt? Ist das das richtige Boot für dich?
Ja, absolut. Also wenn ich jetzt davon anfange zu schwärmen, dann sind wir noch in der Stunde dabei, so ungefähr. Also ich bin da auch, gehe da auch so ganz strukturiert ran. Ich habe mal so eine Liste erstellt mit genau den Eigenschaften, die das Boot dann für mich haben muss. Und dann habe ich mir verschiedene Boote angeguckt, verglichen und dann bin ich bei dem Boot gelandet, was mir eigentlich ein bisschen über meinem Budget lag, aber dann ist es wirklich, man kann dann ganz schlecht wieder zurück, also man kann dann auch ganz schlecht wieder irgendwas anderes nehmen und dann Kompromiss machen. Und es hat sich jetzt auch wirklich so bewährt, also auch beim Atlantic Crossing. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Chinesin Sidney Hobart damit gewonnen hat, dann kann man dem Boot doch wirklich auch vertrauen, also das, ja, und wie gesagt, die gesamten Eigenschaften, die Aufteilung, die gleitet halt die Bälle runter, das Wahnsinn, also Spinnaker.
Gibt's also jeweils eine Sache, würde ich gern wissen. Gibt es ein Equipment-Teil, was du hattest und jetzt sagen würdest, Ja, okay. Haben es besser als brauchen. Gebraucht habe ich es nie. Und andersrum, gibt es ein Equipment-Teil, wo du gesagt hättest, Mensch, das hätte ich gerne gehabt. Also Kühlschränke mal ausgenommen wegen der Eiswürfel und so weiter. Also was war gut, was war schlecht?
Also, dass ich jetzt was habe, was ich nicht gebraucht habe, kann bei mir nicht passieren. Also, wenn jemand bei mir mitsegelt, ist eigentlich fast jeder genervt, weil es immer um jedes Gramm Gewicht geht. Also bei mir wird wirklich dann die Zahnbürste abgesägt. Es wird nur wirklich mitgenommen, was dringend gebraucht wird, um das Boot schneller zu machen auf einer Regatta oder so, wenn man unterwegs ist. Und es gibt eigentlich nichts, keinen Luxus extra oder so. Also von daher gibt es eigentlich nicht, keinen Gegenstand, wo ich sagen würde, den habe ich dann doch gar nicht gebraucht. Also außer natürlich die Sicherheitssachen, die man möglicherweise auch nicht gebraucht hat, aber die man da haben muss. Dass ich richtig was vermisst hätte, auch nicht, weil ich habe ja nur die Erfahrung gemacht vorher. Für mich war sehr wertvoll diese Erfahrung vom Midsummer Sail, also diese 1000 Meilen, die ich auch wieder zurückgesegelt bin. Und da bin ich ja 2500 Meilen solo gesegelt. Und davon habe ich wirklich so viel Erfahrung gesammelt, dass ich genau wusste, was brauche ich, was brauche ich nicht, wie viel Wasser brauche ich. Ich hatte ja wirklich nur den Jetboil, also nur so 0,3 Liter altes Wasser. Es gab ja kein Luxus-Kühlschrank sowieso nicht. Alles, was Energie verbraucht, ist sowieso aus der Möglichkeit. Also nur die Instrumente sind an. Und von daher hatte ich die Erfahrung vorher schon gesammelt, was man braucht und was man nicht braucht.
Ja, aber das ist doch spannend. Aber das spricht auch wiederum für deine gute Vorbereitung und wie du akribisch daran gehst. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus deinem ganzen beruflichen Werdegang und so weiter. Du bist Architektin, ne?
Ja, ganz genau. Mhm.
Ja, die sind ja dann auch so ein bisschen korrekt und so mit Listen und wann, wie, wo, was ist, wenn ich das mal so ein bisschen pauschalisieren darf. Nun weiß ich, wo du versichert bist und du sollst jetzt auch nichts über dem Klee loben oder was auch immer. Wie war das? Es ist ja nicht selbstverständlich oder war es für den Versicherer selbstverständlich, dass du vorhast, alleine zu segeln außerhalb Europa, lange Distanzen? Ich will dir nichts in den Mund legen. Wie hast du das empfunden? Was ist passiert bei der Anfrage?
Ja, dann kam die Anfrage zurück. Also das ist grundsätzlich, oder kam die Aussage zurück, dass es grundsätzlich eigentlich nicht versichert wird. Und nur in Ausnahmefällen. Und dann habe ich nochmal geschrieben, dass das aber gar nicht auch anders denkbar wäre, wenn ich jetzt in der Karibik hier auch zwischen den Inseln segel. Und dann kam mir die Anfrage, dass ich nochmal das aufliste, was ich schon gemacht habe. Das habe ich dann gemacht. Und dann war das aber auch sofort komplett problemlos. Also dann habe ich ja die Antwort bekommen, alles kein Problem. Das kann ich machen. Und ich fand es aber vom Gefühl her ganz okay. Also ich finde das eigentlich gut, wenn nachgefragt wird, wenn jetzt nicht pauschal irgendwie alles versichert wird und wenn man dann darüber reden kann. Also das ist ja auch keine, ich glaube auch so eine Versicherung ist keine Tabelle oder Maschine, sondern da sind ja auch die echten Menschen dahinter, die sich dann Ärger darüber machen, dass die Versichererbeiträge nicht ins Tropische steigen, weil einfach zu viel passiert, was nicht hätte passieren brauchen, ne?
Das klingt so ein bisschen, als wenn du bei uns anfangen willst, aber da finde ich, du hast schon gleich die Antwort auf die zweite Frage, die ich gehabt hätte, mitgegeben. Das ist genau so ein Punkt, dass wir da wirklich drauf gucken und das ist uns auch egal. Es ist natürlich ganz kurz auch kein Freibrief. Also man kann jetzt nicht durch 5 Fischtrawler durchfahren und sagen, das war alles wunderbar. Das nur mal so am Rande erklärt, das weißt du alles, aber nur für den einen oder anderen, der zuhört. Liebe Marlene, ich hätte noch 1100 Millionen Fragen. Ich würde mich riesig freuen. Wann fährst du zurück?
Das wird so April, Mai.
April, Mai. Ich würde mich freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, diesen Sommer uns mal irgendwie oder überhaupt oder nächstes Jahr auf der Messe oder sonst was einfach mal zu treffen und dann wirklich dieses Gespräch auch noch episch weiterzuführen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle weitere Reise. Eine ganz letzte Frage, das führt so ein bisschen in die Richtung. Eben habe ich gefragt, wo kommst du her? Jetzt frage ich, wo geht's hin? Auf deiner Bucketlist steht natürlich jetzt erstmal das Transatlantik Retour, aber ist dann auf deinem langen Zettel der Sachen, die du noch tun willst, noch irgendwas offen? Jetzt kommt wahrscheinlich Fallschirmspringen vom Himalaya oder irgend sowas.
Ja, schon das Fastnet Race würde ich jetzt gerne mitsegeln. Oder aber ins Mittelmeer das Midsummer Sail, Middle Sea Race. Oder dann nochmal das Midsummer Sail, das Silverado auf jeden Fall. Also so die Regatten. Da gibt es so einige, die jetzt wieder auf dem Plan dann stehen, die danach kommen. Aber es ist noch nichts festgelegt.
Caribbean 600 habe ich noch im Hinterkopf für dich und dann andere Seite der Welt, nächsten Weihnachten, Boxing Day, Sydney Hobart wäre ja auch noch eine Geschichte. Ist zwar die falsche Richtung, jetzt zu uns gesehen. Liebe Marlene, ich sage ganz tausend Dank. Ich wünsche dir die berühmten Mast- und Schotbruch. Es hat mich riesig gefreut. Behalt dein Lächeln und wenn es mal hart wird, dann beiß die Zähne zusammen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine ganz, ganz tolle Versicherungsnehmerin haben und ich freue mich, dass du bei uns hier auf der Messe in Düsseldorf warst. Darf ich alle von dir grüßen?
Ja, vielen Dank erstmal dir und sehr, sehr gerne und ich wäre unendlich gerne da jetzt. Also die Messe ist jedes Mal so ein Highlight im Winter für mich und ich liebe es, da die ganzen Leute zu treffen und das vermisse ich schon sehr, wenn ich jetzt hier so allein auf meinem Boot sitze und dann auch die ganzen Posts sehe und die Shorthanded Community da im Stand und so, dann denke ich auch schon, ist schon schade, dass man jetzt nicht da ist.
Wir sehen uns hoffentlich in 2026, sonst allerspätestens hoffentlich in 2027 hier auf der Boot in Düsseldorf. Ich sag tschüss, mach schon mal Winke Winke und bring ein Stückchen Sonne mit. Würde mich freuen.
Danke, tschüss.